Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Franziska von Lehel, Soziologin und spreche in diesem Podcast über gesellschaftliche Entwicklungen und Beobachtungen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, findet ihr alle Infos dazu in der Beschreibung. Ihr könnt mich natürlich auch jederzeit dadurch unterstützen, dass ihr ein Like da lasst oder diesen Podcast abonniert. Und ich freue mich wie immer über eure Kommentare zu dem heutigen Thema. Ja, heute ist der 23. Mai 2024, sofern du den Podcast an dem Veröffentlichungstag anhörst. Und damit ist ein ganz besonderer Tag, denn heute feiern wir 75 Jahre Grundgesetz. Und das habe ich zum Anlass genommen, einmal mit einem Rechtsanwalt darüber zu sprechen, was das Grundgesetz eigentlich genau ist, inwieweit er den Artikel 5, die Meinungsfreiheit, in Gefahr sieht und ob der Arbeitgeber einem wegen der politischen Einstellung kündigen darf. Diese und weitere Fragen habe ich Rechtsanwalt Dr. Andreas Grimm gestellt.
Können Sie ganz kurz und knapp erklären, was das Grundgesetz ist?
Von der Ausgangssituation ist das Grundgesetz an sich ein Provisorium. Faktisch ist es aber zur Verfassung der Bundesrepublik Deutschland geworden und hat im Grunde genommen den Status einer echten Verfassung. Der Unterschied zu einer echten Verfassung ist letztendlich der, als damals die Arbeiten zum Grundgesetz ausgegangen sind von den drei westlichen Siegermächten, die dann einen parlamentarischen Rat eingesetzt haben, um dieses Grundgesetz auszuarbeiten. Was fehlt, ist die Zustimmung, eine Volksabstimmung über die Annahme dieses Grundgesetzes, aber es war der damaligen Situation eben geschuldet. Und es ist jetzt keinesfalls aus irgendeiner politischen Ecke, insbesondere nicht rechten politischen Ecke. Also es ist immer betont worden, zum Beispiel auch von dem damals der großen Politiker, der bekannten Politiker, ich meine sogar, das war SPD, Carlo Schmidt, der selbst betont hat, dass es eben nur einen vorläufigen Charakter hat. Da gibt es die berühmte Rede von ihm und deswegen auf die Bezeichnung Verfassung erst einmal verzichtet werden soll. Und erst wenn das deutsche Volk wieder vereinigt ist, also gerade die Deutschen in der sowjetisch besetzten Zone, SBZ, die da ja eben außen vor waren mit ihrer DDR dann im späteren, aber auch, ich meine sogar, für eine Zeit lang waren auch die Deutschen im Saarland dann noch ausgeschlossen. Und darum hatte das Ganze zunächst einmal nur reinen Provisoriumscharakter. Und man scheute sich deswegen, es Verfassung zu nennen und hat es dann nur als Grundgesetz bezeichnet. Hat aber klassischerweise alle Funktionen einer Verfassung.
Also es ist quasi eine Verfassung für
Deutschland.
Es
ist quasi eine Verfassung. Was fehlt, ist halt die Abstimmung der Bevölkerung über dieses Gesetz, über diese Verfassung. Das ist sozusagen das demokratische Defizit, was das Grundgesetz so ein bisschen mit sich rumträgt, aber nach 75 Jahren, das ist so ähnlich wie bei den Menschen, nach 75 Jahren, wenn der mal stirbt, da können uns der Hebamme auch nicht mehr die Schuld geben. Also das hat sich im Großen und Ganzen hat sich eigentlich sogar bewährt, ja. Mit Einschränkungen, auf die wir vielleicht nachher nochmal zu sprechen kommen.
Und wie ist das Grundgesetz aufgebaut? Kann man das irgendwie zusammenfassen?
Also interessanterweise ist es, wenn ich das jetzt so überblicke, ein bisschen atypisch aufgebaut. Es hat nämlich zwei Teile und im ersten Teil kommen die Grundrechte und im zweiten Teil diese Staatsorganisationsregelungen. Üblicherweise ist es umgekehrt. Da wird in der Verfassung beschrieben, welche Organe es gibt und wie die sich zusammensetzen, wie sie gewählt werden. Und der Grundrechtskatalog kommt dann hinten, sieht man zum Beispiel sehr gut an der bayerischen Verfassung. Oder auch aber an vielen anderen Verfassungen, hier der Bundesländer, Landesverfassungen, aber Sie können auch mal woanders hingehen, in andere Länder. Hier stehen die Grundrechte vorne und zwar ausgehend vom Artikel 1, was so gesehen nicht mal das Grundrecht ist, sondern es ist so eine Fundamentalnorm. Das ist der grundsätzliche Wertansatz des Grundgesetzes, Artikel 1, Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und davon abgeleitet sind dann die Grundrechte, die sich dann wieder aufteilen in Freiheitsrechte und Gleichheitsrechte. Aber die stehen dann eben vorne im Katalog vom Artikel 1 bis Artikel 19.
Und ich habe mal gelesen, das Grundgesetz steht über allen anderen Gesetzbüchern oder wie ist da die Einordnung?
Bezogen
Verschiedene.
auf den jeweiligen Nationalstaat ist es tatsächlich so, also ganz oben stehen immer die Verfassungen und alle anderen Regelungen, ob das jetzt Gesetzbücher sind oder einzelne Gesetze, ist gleich, die stehen mindestens eine Stufe niedriger. Das sind die normalen förmlichen Gesetze, dann gibt es dann die Verordnungen, das sind Regelungen der Exekutive im Rahmen von bestimmten Ermächtigungen, aber oben steht immer die Verfassung und im gewissen Rahmen weitestgehend sogar auch über Europarecht und Völkerrecht. Es gibt natürlich hier Grenzen. Also im Grundgesetz selber ist so eine Öffnungsklausel drin, dass bestimmte Regelungen jetzt eben von der EU gemacht werden können, was aber nicht bedeutet, dass die EU alles machen kann, was sie will. An den Kern, an die Substanz des Grundgesetzes darf durch solche Regelungen auch nicht gerührt werden. Also da gibt es einen Kernbereich, der ist dann letztlich auch nicht veränderbar. Völkerrecht, nun gut, da gibt es auch Regelungen, aber die sind sowieso in der Regel so fundamental, also beispielsweise auch die Menschenrechte, da wird das Grundgesetz sowieso immer im Einklang mitstehen.
Das heißt quasi alle anderen Gesetzbücher, so Strafgesetzbuch oder damit, wo Sie im Alltag mit zu tun haben, die müssen die Grundrechte in ihren Gesetzen einhalten.
Weil Sie jetzt Gesetzbücher erwähnen, also es gibt Gesetzbücher und es gibt Gesetze. Gesetzbuch bedeutet in der Regel immer, dass hier aus einem bestimmten Themenbereich mehrere Einzelgesetze kodifiziert wurden, also sozusagen zu einem Verbund von Büchern. Das sehen Sie am BGB mit den verschiedenen Teilen, allgemeiner Teil, Schuldrecht, Sachenrecht, Familienrecht und Erbrecht. Oder jetzt, was Sie in der Entwicklung vielleicht schon noch mitverfolgt haben, das Sozialrecht. Das war früher ein Sammelsurium von Einzelgesetzen, die dann im Laufe der letzten, boah, da habe ich angefangen zum Studieren, ja, 20, 25 Jahre locker, nee, 30 Jahre ist es schon her, zum Sozialgesetzbuch zusammengefasst wurden. Jetzt hat man halt verschiedene Bücher, also immer eine Kodifikation aus mehreren. Und das ist sozusagen im Vergleich zur Verfassung das Kleingedruckte. Das behandelt ein bestimmtes Thema, sei es Sozialrecht, sei es Strafrecht, Zivilrecht. Und da steht dann halt drin, was wir in der konkreten individuellen Situationen machen können, müssen, dürfen oder zu unterlassen haben. Im Hintergrund ist aber immer die Verfassung, die ja vielleicht jetzt nicht in jedem Fall unmittelbare Geltung hat, aber mittelbar immer ausstrahlt, was Sie sehr gut beispielsweise am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit festmachen können. Da verbieten es die Grundrechte, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen.
Und Sie hatten das ja gerade schon angesprochen, in Artikel 1 des Grundgesetzes steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Was bedeutet das genau?
Das ist sozusagen die wichtigste, die grundlegendste Wertentscheidung des Grundgesetzes schlechthin. Das muss man vor dem Hintergrund sehen. Das ist 49, also die Arbeiten begangen 1948, 1949 ist es dann fertig gewesen. Und das war eben vor dem Hintergrund der Verbrechen des NS-Staates. Hier steht eben die Persönlichkeit des Einzelnen, die Würde des Menschen im Vordergrund. Der Mensch darf nie zum Objekt staatlichen Handelns gemacht werden. Also das ist ganz essentiell. Ja, der Staat ist um des Menschen willen da, wie es heißt, und nicht der Mensch um des Staates willen. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Und darin sehen Sie eine ganz bewusste Abkehr zu der verbrecherischen NS-Ideologie. Also jetzt Zitat eben mit dem Grundsatz, du bist nichts, dein Volk ist alles. Ja, Zitat Ende. Also genau die Umkehrung. Ja, da zählt nur das Volk, da zählt nur die Masse. Der Einzelne ist vollkommen wurscht. Und das hat dann eben auch zu diesen grauenhaften Verbrechen geführt. Und davon wollte man sich bewusst absetzen und sagen, die Würde ist also das, was über allem steht. Muss man auch immer letztlich berücksichtigen. Boshaft, wie ich manchmal bin, sage ich, für manche ist dieser Satz nur noch ein Konjunktiv. Aber letztendlich sollte man das nicht vergessen.
Und es gibt ja schon so aktuell ja so ein bisschen so einen Diskurs über die Meinungsfreiheit, die ist ja auch festgehalten in Artikel 5, weil immer weniger Menschen in den letzten Jahren sagen, dass sie sich noch getrauen, ihre Meinung zu äußern. Also aktuell sind es nur noch 40% der Deutschen, glauben daran, dass sie ihre Meinung frei äußern können. Was bedeutet erstmal Meinungsfreiheit in Artikel 5. Was darf man denn überhaupt sagen?
Meinungsfreiheit ist eines der wichtigsten Freiheitsrechte schlechthin, weil das ist für eine Demokratie grundlegend. Also da ist die Freiheit der Meinungsäußerung, die Freiheit der Rede, die Freiheit der Presse geschützt. weil die Demokratie vom politischen Diskurs lebt und nicht eine Einheitsmeinung oder Mehrheitsmeinung, ob das jetzt die Mehrheit oder die Minderheit ist, hier bestimmt werden kann und der Rest darf ausgegrenzt werden. Dieser Diskurs ist wichtig und deswegen muss auch die Meinungsfreiheit und auch die Redefreiheit geschützt sein. Sie müssen im Wesentlichen sagen können, was Sie wollen. Es ist halt die Grenze dann die, dass Belange anderer nicht beeinträchtigt werden dürfen. Aber das ist immer diese praktische Konkordanz, also die Konkurrenz zu allen anderen, zu also weiteren Grundrechten. Also prinzipiell dürfen Sie sagen, wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist. Aber auch hier wieder die Freiheitsrechte anderer dürfen nicht übermäßig strapaziert werden. Die Grenze ist letztlich, wie so in der Formulierung der Artikel 5 Absatz 2, die Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze und so weiter und so fort. Das heißt, es darf keine speziellen Zensurgesetze im Vorfeld geben, sondern nur da, wo die allgemeinen Persönlichkeitsrechte anderer berührt sind. Die Rechte auf Schutz vor Beleidigung beispielsweise.
Okay.
Also, Sie kennen ja vielleicht den durchaus zynischen Spruch von Idi Amin seines Zeichens damals in den Ende der, in den 70er Jahren Diktator von Uganda. There's freedom of speech. But I can't guarantee you freedom after speech. Und das sollte eben einfach nicht der Fall sein. Wobei wir eben auf die Tendenz, die wir jetzt hier in diesem Lande sehen, auch nochmal vielleicht zu sprechen kommen müssten.
Also, aber um das noch mal ganz kurz auch abzugrenzen und klar zu machen, ja, so NS-Parolen oder Holocaust-Verleugnung ist ja schon verboten, oder? Also das darf ich jetzt auf jeden Fall nicht sagen.
Es gibt hier den Paragraphen 130 StGB. Das ist der Paragraph gegen Volksverhetzung. Du darfst damit nicht in volksverhetzerischer Weise dich öffentlich äußern. Ja? Und die Tendenz ist leider die, dass bestimmte Äußerungen generell als Volksverhetzung geahndet werden, obwohl sie es von der Idee gar nicht sind. Es ist da immer dieses hetzerische Element, das ist das Aufwiegeln der Bevölkerung mit drin. Heutzutage gerade auch im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen und wenn da Kritik öffentlich geäußert wurde, haben die Gerichte, ja, letztlich jedoch die weisungsabhängigen Staatsanwaltschaften, das äußerst brutal verfolgt. Es haben sogar Leute hier Strafen bekommen, die selbst mal aus Familien stammen, die verfolgt wurden, also jüdische Familien und dergleichen, die wurden dann auch wegen Volksverhetzung verurteilt, weil sie sich kritisch zu den Maßnahmen geäußert haben und hier was verglichen haben. Das ist ein großes Defizit, was in der Rechtsprechung da im Augenblick abläuft und immer noch abläuft. Wenn ich etwas miteinander vergleiche, dann bin ich nicht in der Verhetzung drin. Wird aber so gehandhabt, weil man muss uns abgrenzen von der Gleichsetzung. Und das machen die ja meistens nicht. Aber der Vergleich müsste noch erlaubt sein. Und da sind die Gerichte mittlerweile in einer Entwicklungsrichtung, die sehr kritisch ist, weil die führt wirklich dazu, dass die Leute Angst haben, sich noch zu äußern. Es drohen dann strafrechtliche Verurteilungen. Es droht aber auch die soziale Ächtung und, und. Also zurückzukommen auf diese Fragen, auf diese Untersuchung mit 40% trauen sich nicht mehr ihre Meinung zu sagen, ist in der Tendenz richtig und eigentlich für die demokratische Auseinandersetzung, für den demokratischen Diskurs tödlich.
Genau, es sind sogar 60%, weil 40% glauben noch dran, ihre Meinung zu sagen. Das heißt, im Umkehrschluss
Ja.
60, nee, ich wollte es nur noch mal, weil das ist echt eine krasse Zahl. Muss eigentlich der Staat aktiv werden, um das zu ändern?
Also, wenn Sie mich das so fragen, dann sage ich ganz klar, nein. Weil der Staat, vor dem Staat geht es ja gerade aus. Der Staat soll sich da bitteschön tunlichst zurücknehmen. Ja, alles, was der Staat machen soll, ist einfach aufzuhören, bestimmte Meinungen zu verfolgen. Das geht ja letztlich vom Staat aus. Und dann die übrigen Bereiche, wo das dann virulent wird, es ist dann vielleicht im zivilrechtlichen Bereich. Beispielsweise, Sie werden auf einer Social Media Plattform gelöscht oder gesperrt, dann können Sie immer noch auf dem Zivilrechtswege dagegen vorgehen und da muss dann der Staat halt in dem Fall schützend eingreifen. Aber es geht nicht an, dass der Staat hier selber noch die Verfolgung verschärft. Also der soll da den Diskurs aus einer vornehmen Distanziertheit beobachten und nur in den wirklich extremen Fällen hier Einhalt gebieten. Aber diese Tendenz haben wir ja gerade nicht. Da hat ja unser grandioser neuer Präsident des Verfassungsschutzes, der Herr Haldenwang, den Begriff der Delegitimierung des Staates erfunden. Also Sie dürfen in vielerlei Hinsicht den Staat nicht in strafrechtlicher Weise diffamieren, angreifen. Aber diese Delegitimierung, das ist ja unterhalb der Grenze. Und da gibt es auch keine klare Abgrenzung, was darf ich noch sagen? Und das soll ja ganz gezielt die Angst im Kopf erzeugen. Dann sage ich im Zweifelsfalle lieber nichts mehr. Ne? Weil bei einem Straftatbestand weiß ich genau, okay, das ist eine Beleidigung und auch der Volksverhetzungsparagraf. Gut, das ist ja weit gefasst, da gibt es auch viel Kritik dran, aber da weiß ich ungefähr, wo ich mich verbal infamintes Gelände bewege. Aber bei so einem schwammigen Begriff wie Delegitimierung des Staates, da hört halt eine jegliche klare Grenzziehung auf und erinnert an böse, böse Vorschriften anderer Regime.
Das heißt, Regierungskritik ist nicht erwünscht, oder?
Letztlich läuft es darauf hinaus, ja. Es wird Regierungskritik gleichgesetzt mit Staatszersetzung. Ne? Klingelt da nicht was, ne? Aber gut. Ist manchmal vielleicht sogar notwendig, im Sinne des Staates, des erhaltenen Staates, Regierungskritik zu üben, womit wir jetzt auch wieder beim Grundgesetz wären. Hier wird vieles entgegen der Verfassung gemacht. Ich meine, viele kritisieren das Grundgesetz und nicht demokratisch genug und Diktat der Alliierten. Kann man ja sagen, was man will. Aber sicher ist das Grundgesetz von der Theorie her eine sehr gute Verfassung. Auch gerade mit dem Grundrechtskatalog in der Theorie. Man muss halt nur sehen, was die Praxis daraus gemacht hat. Und da schaut es dann teilweise dann schon sehr arg aus. Ne? Also, dass dann in Zeiten wie jetzt bei den Corona-Maßnahmen man sich seine Freiheitsrechte wieder verdienen muss. Was soll der Quatsch? Ich meine, das, allein solche Politiker gehörten selber für solche Sachen belangt. Ich muss mir meine Freiheitsrechte, meine Grundrechte nicht erst wieder verdienen. Die habe ich. Und jeder staatliche Eingriff bedarf einer besonderen Begründung, die dem Verhältnisgrundsatz genügen muss. Und erst dann darf der Staat mir was verbieten. In erster Linie und im Vordergrund steht die Freiheit und nicht umgekehrt.
Und aber trotzdem nochmal, um auf die Meinungsfreiheit zurückzukommen, ich glaube, ich hatte es nicht gut formuliert, die Frage, muss sich eigentlich der Staat für die Grundrechte explizit einsetzen? Weil mir kommt es auch so vor, als wenn natürlich auch die Meinungsfreiheit, also dass die auch teilweise eingegrenzt wird von Mobs, die auf Twitter Menschen diffamieren und so weiter und dadurch auch Menschen immer mehr Angst haben, ihre Meinung frei zu äußern. Steht der Staat so auch ein bisschen in der Pflicht, die Grundrechte zu schützen und sich auch explizit zum Beispiel für die Meinungsfreiheit in Deutschland einzusetzen?
Die Frage stellt sich ein bisschen anders. Die Grundrechte sind in erster Linie Abwehrrechte gegen den Staat. Schutzrechte gegen den Staat, dass er mir in meine Freiheitsrechte nicht eingreift. Es ist ja auch eine Tendenz, dann in der Rechtsprechung gibt es auch noch, sieht man, dass daraus Schutzansprüche konstruiert werden. Der Staat muss schützen, was er auch sind, aber da muss der Staat schon sehr zurückhaltend verfahren. Und bei dem Thema, das Sie jetzt ansprechen, diffamierende Äußerungen Dritter auf irgendwelchen Plattformen und dergleichen, nun, diese Gesetze haben wir ja. Sie können strafrechtlich Anzeige wegen Beleidigung, Verleumdung oder sonst was stellen. Dafür gibt es geschaffene Institutionen und Behörden, also Polizei, Gerichte und dergleichen. Und die Grundlage für diese Maßnahmen, das sind diese allgemeinen Gesetze, von denen der Artikel 5 spricht, durch die die Meinungsfreiheit halt Beschränkungen hat, aber eben nur durch solche allgemeinen Gesetze. Das ist das eine. Das ist strafrechtlich. Zivilrechtlich können Sie auch solche Personen auf Unterlassung beispielsweise in Anspruch nehmen, verbunden mit einem strafbewehrten Unterlassungsanspruch. Also das Instrumentarium ist da. Aber nur im Rahmen der allgemein bestehenden Gesetze. Das steht auch so im Artikel 5 drin. Ich darf die Meinungsfreiheit, die Redefreiheit nicht speziell durch ein Gesetz einschränken, indem man schreibt, du darfst das, das, das und das nicht mehr sagen. Sondern das muss sich aus den allgemeinen Gesetzen ergeben. Und das haben wir von der Theorie her. Praktisch gesehen ist auch da wieder vieles im Argen, aber von der Tendenz her stimmt das Ganze noch. Also das Konzept ist noch richtig, aber man muss aufpassen, dass in den äußeren Bereichen, in manchen Bereichen, da Fehlentscheidungen korrigiert werden.
Okay, dann gehen wir mal einen Schritt weiter und gehen mal darauf zu sprechen. Ich äußere jetzt meine Meinung frei. Ich äußere mich auch politisch. Kann mein Arbeitgeber mir aufgrund meiner politischen Meinung das Arbeitsverhältnis kündigen? Weil es gibt ja auch aktuell den Fall, dass der Diakoniechef sagt, er möchte gezielt keine AfD-Anhänger mehr beschäftigen. Ich glaube, er meinte damit, keine Menschen, die Mitglied sind bei der AfD oder auch dafür kandidieren, ist es überhaupt möglich, die Menschen zu kündigen aufgrund ihrer politischen Meinung?
Sie haben hier zwei Rechte, Grundrechte, die miteinander in Einklang zu bringen sind. Das eine ist das Recht des Arbeitnehmers auf seine freie Meinungsäußerung Und das andere ist das Recht des Arbeitgebers, dass sein Betrieb funktioniert. Wobei diese Grundrechte jetzt nicht direkt gegeneinander wirken, sondern wie gesagt, es sind immer Abwehrrechte gegen den Staat. Mittelbar sind aber diese Rechte schon zu berücksichtigen und in Einklang zu geben. Grundsätzlich ist es so, Sie können auch als Arbeitnehmer eine politische Meinung haben und wenn Sie die äußern, kann man Ihnen deswegen nicht einfach kündigen. Und wenn Sie dann eine zu radikale Äußerung von sich geben, dann führt das in aller Regel erst einmal zur Abmahnung. Gut, wenn Sie sagen, mein Chef, den haben Sie doch vergessen zu vergasen oder sowas, solche Äußerungen gibt es normal nicht bei der Rechtsprechung, da wird es dann schon wirklich gefährlich. Ja. Da kann mitunter auch auf eine Abmahnung möglicherweise vielleicht verzichtet werden, wenn, gerade wenn es eine Breitenwirkung hat. Aber zu sagen, ich finde jetzt hier die Gesetzgebung da zur Einhaltung der luftigen Klimaschutz und so weiter indiskutabel oder befürworten das, dann ist es kein Grund, ihnen deswegen zu kündigen. Bisschen zurückhaltender müssen die Angehörigen des öffentlichen Dienstes sein, also die Angestellten des öffentlichen Dienstes und auch erst recht die Beamten. Die sind dazu verpflichtet, sich mit ihrer politischen Gesinnung da nicht im Widerspruch zur Verfassung zum Grundgesetz zu setzen. Was nicht bedeutet, dass sie gar nichts sagen dürfen, aber denen obliegt natürlich noch eine gewisse höhere Mäßigung. Und in gewisser Weise wird man das auch sagen können, aber auch mit starken Einschränkungen zu sogenannten Tendenzbetrieben. Das sind so kirchliche, religiöse Vereinigungen, publizistische Unternehmen, Verlage vor allem. Wenn Sie jetzt in einem eher konservativen Verlagshaus tätig sind und Sie sind so eine ganz linke politische rote Socke beispielsweise oder umgekehrt und äußern das bei jeder Gelegenheit, dann hat das sicher irgendwann einmal arbeitsrechtliche Konsequenzen, dürfte aber auch hier erstmal mit einer Abmahnung oder was anfangen. Es gab da mal eine Entscheidung vom Bundesarbeitsgericht, da hat ein, war das ein Arzt oder sowas, wie war das, der hatte in irgendeiner katholischen Organisation gearbeitet oder bei der katholischen Kirche sogar selber direkt und hat sich dann scheiden lassen. Und daraufhin hat der Arbeitgeber, die Kirche oder was das immer war, ihm gekündigt, weil es nicht im Einklang mit den Lehren der katholischen Kirche stehen würde, man dürfe sich nicht scheiden lassen. Dem wurde dann gekündigt und das ging dann auch bis zum BRG, was auch sehr interessant und diskutiert wurde mit den wechselseitigen Positionen. Im Ergebnis war aber diese Kündigung dann doch unwirksam, weil es nicht den Kernbereich dieser Institution berührte. Also langer Rede, kurzer Sinn, sofern sie immer hier sich mäßigen, nicht kämpferisch und hetzerisch auftreten, dürfte Ihnen erst einmal nichts passieren. Sie müssen auf der anderen Seite aber auch überlegen, wenn Sie jetzt in Ihrem Privatleben bei den Social Medien, dass Sie da, Sie müssen bedenken, alles, was Sie da äußern, das geht dann in Umlauf. Das wird geliked, das wird weitergegeben und irgendwann einmal haben Sie einen Kontrollverlust, was mit dieser Äußerung passiert. Und das kann immer zu Nachteilen führen. Also da ist schon auch so eine gewisse Schere im eigenen Kopf, das ist richtig. Aber vom Prinzip her, erst einmal, also AfD-Mitglied, Sie sind gefeuert, so geht's nicht.
Okay. Und im Betrieb selbst, solange man da nicht die ganze Zeit, wie sie es auch angedeutet hat, mit diesen, dass man nicht den Betriebsfrieden stört, ist es ja auch dann okay, wenn man dann auch
Das sind die
mal.
beiden widerstreitenden Interessen. Ihre Freiheit auf Meinungsäußerung und politische Betätigung kontra das Interesse des Arbeitgebers, dass der Betriebsfrieden nicht gestört wird. Und wenn Sie dann hier einen kleinen Bürgerkrieg im Betrieb anstiften, weil dann die politischen Meinungen aufeinanderprallen, dann haben Sie den Betriebsfrieden aber ganz schön gestört und dann gibt es ein Problem.
Und was ich privat mache, geht eigentlich dem Arbeitgeber auch nichts an.
Auf jeden Fall dann nicht, wenn Sie keinen Bezug zu Ihrem Arbeitsverhältnis herstellen. Also wenn Sie schreiben, ich bin jetzt Mitarbeiter bei der Firma XY und ich bin hier der Meinung, dass das politisch so und so geschehen wird. Und da haben Sie einen Bezug her, also da sollten Sie den Arbeitgeber auf jeden Fall draußen lassen. Ja.
Okay, weil ich kenne es auch von Twitter-Accounts, dass welche schreiben irgendwie privat hier. Wahrscheinlich grenzen sie sich dadurch dann ab. Und
Ja,
genau.
aber Sie sollten eben den Arbeitgeber draußen lassen.
Genau. Okay, interessant. Dann vielen, vielen Dank für das Interview.
Danke.
Und das war Rechtsanwalt Dr. Andreas Grimm im Gespräch mit mir. Wer noch weitere Fragen an Herrn Grimm hat, kann mir gerne schreiben. Wenn genug Fragen für ein weiteres Gespräch zusammenkommen, kann ich Herrn Grimm vielleicht zu einem weiteren Gespräch überreden. So, das war's für heute von mir und dem Podcast Antworten bitte. Über eure Unterstützung und ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Tschüss, bis übernächsten Donnerstag zur neuen Podcast-Folge. Ich wünsche euch noch einen gesetzestreuen Tag.